Hallo und herzlich willkommen bei Roh und Ehrlich, deinem Podcast für wahre Lebensgeschichten, die dich inspirieren sollen, deinen eigenen Weg zu gehen und dein Traumleben wirklich zu leben. Wir schauen uns hier gemeinsam die Muster an, die uns oft davon abhalten, wirklich für uns loszugehen, auf einer körperlichen Ebene, seelischen Ebene und geistigen Ebene. Mein Name ist Julia und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen bei Roh und Ehrlich. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Podcast-Gast und zwar den lieben Rojan. Hi Rojan, richtig geil, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du so und was machst du so?
Hallo, hallo. Hi Julia. Danke, dass ich hier Gast sein darf bei Roh und Ehrlich. Der Roh, das ist mein Spitzname. Roh ist bei Roh und Ehrlich. Passt gut, finde ich super. Ja, ich bin der Rojan und ich beschäftige mich viel mit dem Thema Emotionen, insbesondere die Emotion Wut. Mhm. Und ansonsten bin ich Papa, ich bin Ehemann, ich bin leidenschaftlicher Cineast und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, Menschen eine Bühne zu geben, ihre Bühne zu geben, beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, mehr irgendwie aus sich rauszuholen, mehr von sich selber im Alltag zu haben. Eben mit dem Fokus auf das Thema Wut und Grenzen setzen und so, aber das können wir ja gerne gleich nochmal vertiefen. Das wäre jetzt diese kurze Mini-Vorstellung. Wenn du noch irgendwelche Sachen aus mir rausziehen willst, gib Gas.
Okay, wir steigen einfach direkt ein, würde ich sagen.
Yes.
Und zwar, wie bist du überhaupt zum Thema Wut gekommen? Warum Rojan und Wut?
Das ist eine gute Frage, auf die ich auch eine Antwort habe. Also ich mache seit ungefähr 7 Jahren die Arbeit im Coaching-Bereich, Mentoring, Training, Räume kreieren für Menschen. Und das war dann immer so eine breite Palette. Also ich hatte alle möglichen Sorten von Kunden, denen es halt einfach irgendwie nicht so gut ging oder die mehr von irgendwas wollten. Und das war halt wirklich so eine total breite Palette. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das war in einem Coaching-Call, dass eine Klientin von mir, wir waren so in so einem Coaching-Prozess drin und als Coach habe ich ja so die Absicht, so wenig wie möglich vorzugeben und so viel wie möglich die Person selber erfahren und erkennen zu lassen. Ne? Das kennst du ja selber sicherlich auch. Also viel Fragen stellen und nicht die ganzen Gedanken und Ideen, die ich habe, direkt raus zu posaunen. Das fällt mir manchmal schwer, muss ich mich beherrschen und atmen, weil es geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Person, mit der ich diesen Call habe, mit der ich das Coaching habe. Und dann gab es so dieses Thema, war eine Lehrerin, die erzählt hat von einer Situation, wo sie so richtig schlecht behandelt wurde, wo sie so richtig angegangen wurde. Und es ging darum, so diese emotionale Blockade so ein bisschen zu lösen und das mal so durchlaufen zu lassen, um zu schauen, okay, wie kann ich da wieder in die Spur kommen und mit dieser Situation umgehen. Und ich habe so Fragen gestellt wie, was fühlst du denn, wenn du an diese Situation denkst, wo diese Mutter von der Schülerin war, das glaube ich, dich so angegangen ist? Und dann meinte sie, sie war total so in sich eingefallen, so ein bisschen von der Körperhaltung, und meinte Trauer und eingeschüchtert und so. Und dann habe ich sie nochmal beschreiben lassen mit so Stichwörtern, da war das so ein bisschen so ein Trance-Zustand und sie sagt, ja, eine Grenze wurde überschritten und bei mir schrillen dann so die Alarmglocken. Wenn ich so Grenze überschritten, das ist ja fast schon wie in so einem Handbuch, wo du so siehst, okay, Grenze überschritten, Emotion.
Wut,
so, ganz klar. Ja.
Okay.
Ne? Rotes Feld, Wut, so wie diese rote Ananas hier an meinem Glas, das ist der Glasmarker. Und ich musste mich voll zurückhalten, ich so, ey, was für traurig, was für eingeschüchtert. Ja, ich verstehe das, aber eigentlich auf gesunder Ebene solltest du wütend sein. Ne? Solltest du dir erlauben, wütend zu sein über diese Grenzüberschreitung.
Ja.
Und dann habe ich das so nicht gesagt, ne, aber dann habe ich so einen Weg gefunden, ja, ich habe einfach so lange gefragt, bis sie gesagt hat, Wut. Und dann ist mir wie die Schuppen von den Augen ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte mir so, boah, das ist so ein Thema, was ich jetzt rückblickend so oft bei Menschen sehe, mit denen ich gearbeitet habe, dass das ganz oft so die Angst und die Trauer Zutritt bekommt, obwohl die Wut eigentlich da sein sollte. Und das sind ja zwei komplett unterschiedliche Emotionen. Das eine ist ja so, ich ziehe mich zurück und ich werde schwach rein physiologisch. Zum Beispiel die Trauer und die Wut, die gibt mir ja, wenn alles gut läuft, rein von den Prozessen, die innerlich ablaufen, geben mir ja Energie und Kraft. Und das ist ja wichtig, ne, für sich einzustehen, für sich die Stimme zu erheben und kraftvoll zu sein. Und dann habe ich gedacht, so, boah, das geht so nicht mehr. Ich sehe das einfach viel zu viel. Das hat auch viel mit People-Pleasing zu tun. Und dann habe ich auch gemerkt, so, boah, das ist ja interessanterweise auch voll mein eigenes Thema, habe ich dann gemerkt.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, was berührt dich persönlich an dem Thema? Also, vielleicht gibt es auch einen Moment aus deinem eigenen Leben, wo du gemerkt hast, dass das dein Thema ist. Vielleicht kannst du dazu
Also,
noch was sagen.
ja, also es ist bei mir auf jeden Fall, hat sich das komplett durch mein Leben gezogen. Dieser eine Moment, vielleicht komme ich da gleich zu, aber insgesamt war ich immer ein Junge, der sehr sensibel war und ist, beziehungsweise der seine Emotionen generell sehr, sehr stark fühlt. Das kann sehr anstrengend sein. Das kann aber auch gut sein.
Meinst
Und
du
ich
jetzt für
habe
dich oder für dein Gegenüber?
beides. Aber ich
Okay.
meinte jetzt eigentlich für mich, ne? Also
Ja.
wenn du einen Weg oder wenn man allgemein gesprochen einen Weg findet, das zu handeln, dann ist es ja, ne, kann es sehr gut sein. Und das bei mir war es so, ich war sehr oft wütend, ich war sehr oft frustriert, ich habe mich oft nicht gesehen gefühlt, auch als kleiner Junge oder als Jugendlicher. Und habe auch nie wirklich so einen Raum bekommen dafür, dass diese Wut, die zum Beispiel auch hilft, um einen Einfluss auf etwas zu haben, um zu sagen, das möchte ich jetzt so und das möchte ich nicht. Dafür gab es den Raum nicht so wirklich. Und deswegen hat sich das immer so gezogen durch mein Leben, ne? Dass ich ja oft das Gefühl hatte, so ja, ich habe jetzt sowieso keinen Einfluss darauf und es wird jetzt eh nicht klappen, auch wenn ich das so will. Ich mache es mal jetzt lieber so, wie es andere sagen. Das ist nicht das, was in dem Moment als Gedanke kam. Das waren unterbewusste Prozesse. Im Nachhinein erkläre ich mir das so, ne? Dass es innerlich so
Ja.
passiert. Und das waren viele Dinge so, die in meinem Leben waren, sei es jetzt irgendwie die Wahl, was mache ich nach meiner Schule, was studiere ich überhaupt? Das ist viel Fremdbestimmung, ne? Also, dass ich nicht mein Ding mache, dass ich nicht einen Weg finde, was will ich denn wirklich? Und dass ich auch dafür kämpfe, dass ich das durchsetze. Das hat auch mit Wut zu tun, ne? Einen
Ja.
Einfluss zu haben auf das, was ich will, standhaft zu bleiben. Und das hatte ich so nicht. Das hatte ich nicht. Aber trotzdem hatte ich ganz oft so dieses Gefühl von Wut, aber ich konnte es nicht kanalisieren auf eine Art und Weise, dass es mir wirklich dient.
Und willst du vielleicht sagen, was du stattdessen gemacht hast? Also statt die Wut zu spüren, wie kam das raus? Was hast du gemacht? Oder was
Also
hast du
ich,
auch?
ja, also ich habe die Wut gespürt, sehr intensiv und sehr stark, aber wie ich sie so, sage ich mal, eingesetzt oder genutzt habe, war eher destruktiv. Das heißt, es waren dann oft, dass ich mich oft zurückgezogen habe, dass ich dann vielleicht Kontakte abgebrochen habe oder mit jemandem dann nicht mehr gesprochen habe. Und jetzt kommt der Klassiker, das, was ich als Kind oft gehört habe, er sei doch keine beleidigte Leberwurst. Das war für mich ganz schlimm als Kind, ne? Weil ich mich dann, weil die Menschen nicht verstanden haben, was in mir gerade passiert, dass ich über irgendwas verärgert bin und dann reagiere mit Passivität und mit Rückzug und so dieses Trotzige, weil ich mir nicht zu helfen wusste und dann hieß es ja, du bist beleidigt. Und dann war ich so hin und her gerissen. Auf der einen Seite spüre ich so stark dieses Gefühl von Wut. Auf der anderen Seite, wenn ich es rauslasse, dann heißt es, du bist beleidigt, du bist zu laut, du bist zu aggressiv, du bist nicht kontrolliert. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich das halt einfach irgendwie immer nach hinten geschoben. Also wenn ich dann irgendwann, wenn ich zum Beispiel wütend war, dass ich es wirklich nicht mehr aushalten konnte, bin ich halt explodiert. Und das war dann destruktiv. Und wenn es so kleine Sachen waren, dann habe ich halt einfach das ignoriert und versucht irgendwie, dass es halt einfach, dass ich dann nicht das mache, was ich vielleicht will, sondern dass das passiert, was die anderen Leute wollen, ne? People-pleasing.
Ja.
Ja, People-pleasing ist sowieso auch so eine Volkskrankheit.
Ja, vielleicht kannst du mal sagen, was vielleicht jetzt auch für diejenigen, die zuhören, die damit nichts anfangen können, was du damit meinst.
Ja, also People-pleasing ist, ich bin in meinem Miteinander mit Menschen, schaue ich die ganze Zeit, was wollen die anderen und verhalte mich verhalte mich so, dass es für die anderen gut ist. Sei
Ja.
es sowas wie, ich halte mit meiner Meinung zurück, weil ich möchte ja nicht, dass die Person auf einmal denkt, dass ich eine andere Meinung habe als sie, weil sie dann irgendwie denken könnte, so ja, was auch immer sie über mich denken könnte. Ne? Immer dieses Bild abgeben von, immer so super neutral und super verständnisvoll, weil das ist so dieses, ja, man eckt nicht an.
Ja.
Man ist konform, man ist angepasst, dieses Überangepasste und dieses People-Pleasing. Ne? Hauptsache, man fällt nicht auf und jemand denkt nicht irgendwas über mich oder über uns als Familie, ne, als ich noch kleiner war.
Ja.
Dass irgendjemand sagt, so ja, die sind aber so und so, oder der Junge, der ist ja irgendwie so und so und keine Ahnung was. Hauptsache immer Harmonie. Das ist ja auch People-Pleaser wollen, dass die ganze Zeit Harmonie ist. Die wollen die ganze Zeit, dass die ganze Zeit die Wogen geglättet sind. Und die sagen immer zu allen Sachen immer so, ja, ne, ist alles gut und schlucken viel runter. Ja, und ich war nicht derjenige, der immer gelächelt hat und gesagt hat, das ist alles gut. Ich war immer in der Zwischenwelt, dass ich gemerkt habe, boah, das fuckt mich so ab. Aber ich schluck lieber runter. Weil es ist für mich noch anstrengender, was danach passiert, wenn ich dann sage, nee, ich sehe das nicht so und ich finde es nicht in Ordnung, was du machst, war es für
Ja.
mich anstrengender, das, was danach passiert, auszuhalten, was dann Leute über mich denken könnten.
Ja. Und was würdest du denn sagen, warum haben viele Menschen Angst vor ihrer eigenen Wut? Was ist da deine Erfahrung? Also das eine ist, was die anderen denken könnten, vielleicht.
Ja.
Was glaubst du noch?
Ich glaube, das ist was sozialisiert ist. Also so, dass wir wurden so sozialisiert. Das kannst du ganz gut bei einem Kind sehen. Ich habe einen Stand der Podcast-Aufnahme einen 7 Monate alten Sohn. Und wenn der frustriert und wütend ist, dann lässt er das raus. Dann geht das durch seinen ganzen Körper. Der wird so richtig so, ne? Der wird so richtig wütend. Das ist halt einfach eine physiologische Reaktion. Also, ich will jetzt nicht zu sehr reingehen, was da passiert. Aber wir Menschen sind einfach Emotionswesen. Das ist da. Die gibt es, die Emotionen. Das gibt einen Grund, sonst wären sie durch die Evolution ausselektiert worden. Aber was halt gesellschaftlich oder sozial passiert in der Erziehung, ist, dass das Wütendsein etwas ist, das bringt eine gewisse Aggression mit sich, was auch oft schon direkt negativ konnotiert ist, sei doch nicht so aggressiv. Das sind so diese Dinge, die sind nicht, die werden bewertet, genau. Das wird bewertet als was Schlechtes. Und Aggression wird oft verwechselt mit Gewalt zum Beispiel. Ne? Aber Aggression ist halt einfach ein Hilfsmittel, was so deine Stimmung unterstreicht, wenn du wütend bist. Und das brauchst du halt. Du brauchst eine gewisse gesunde Aggression. Aber das sind Sachen, diese Sätze wie ja, sei doch nicht so wütend oder Menschen halten es, glaube ich, oft nicht aus. Die halten es nicht aus, mit einer wütenden Person umzugehen. Also ich meine das jetzt wirklich im Kindesalter. Aber nach außen gesehen wollen sie halt auch nicht, dass andere dann diese Situation mitbekommen, weil es vielleicht gesellschaftlich nicht tauglich ist, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und denken, okay, wenn ich wütend bin, dann mag mich keiner mehr, weil ich nicht in die Gruppe passe. Und daraus kommt dann diese Schlussfolgerung, so ja, wütend sein ist nicht gut, ist mit Schuld und mit Scham behaftet, ganz, ganz oft.
Ja.
Wie oft gibt es Streitereien, Diskussionen, Situationen, wo eine Person wütend ist und die muss noch nicht mal Grenzüberschreitungen in der Wut betreiben, wie Beleidigungen oder so oder körperliche Gewalt oder so, sondern sagen wir mal, die spricht mit einer kräftigen Stimme, sie guckt halt auch ernst und das sieht vielleicht für jemanden furchteinflößend aus und da ist eine Aggressivität in der Stimme. Überleg mal, wie oft der Fokus des Gesprächs auf einmal auf diese Emotion gelenkt wird. Warum guckst du denn jetzt so? Warum bist du denn jetzt so aggressiv? Warum bist du denn so wütend? Und dann geht es auf einmal um was ganz anderes. Und dann am nächsten Tag so dieses Gefühl von Schuld und Scham, so ja, ich konnte mich nicht kontrollieren. Warum kann ich das nicht sachlicher machen? Weil wir sind ja auch in so einer Zeit, finde ich, unterwegs, wo alle denken, gewaltfreie Kommunikation heißt, ich musste die ganze Zeit Honig um den Mund schmieren und dich in Watte packen, bevor ich dir irgendwas irgendwie sagen kann. Aber das ist ja kompletter Bullshit. Deswegen bin ich auch so empfindlich, wenn Leute dann kommen, so, hey, gewaltfreie Kommunikation, wir reden jetzt sachlich darüber, wie wir das machen wollen. Ja, schön. Alle haben Angst vor KI und vor Robotern, aber werden selber zu Robotern, weil sie denken, dass sie alles nur sachlich und rational machen können. Aber wir sind emotionale Wesen. Dann gehört es auch mal dazu, wenn eine Wut da ist, und ich das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringe, dass das auch da sein darf und dass das Raum bekommen darf. Dass Menschen nicht sofort auf dieses Totschlagargument springen und sagen so, oh ja, guck mal, der ist jetzt voll wütend. Dann fühlen die sich so erhaben, weißt du? Weil derjenige, der nicht wütend wird und das kontrollieren kann, in Wahrheit unterdrückt er das, der fühlt sich dann für den Moment erhaben. Und dann ist es so, ja, der ist dann wütend geworden und ich war dann voll locker.
Weil er quasi derjenige ist, der sich kontrollieren kann, hat damit gewonnen und der andere ist der Verlierer, weil er sich nicht kontrollieren konnte.
Genau,
Ja.
richtig. Das ist das gesellschaftliche Bild, was aus meiner Beobachtung da ist.
Ja.
Ja.
Und du hast vorhin so gesagt, oder ich habe ja quasi gefragt, also was ist die Angst dahinter? Ja, also was ist die Angst, wenn Menschen oder warum haben Menschen Angst vor ihrer eigenen Wut? Und was du dann quasi im Endeffekt gesagt hast, ist, na ja, dass sie quasi abgelehnt werden. Ja, also dass sie ausgestoßen werden, nicht mehr dazugehören, dass über sie geredet wird, dass es heißt, ah, was ist denn das für eine Familie, wenn der Sohn sich so und so verhält? Ja.
Genau. Ja, Ablehnung, nicht dazugehören, das ist ja einer der Urängste, die wir Menschen haben, rein
Ja.
evolutionär betrachtet. Und das macht halt vollkommen Sinn. Ich verstehe das auch, ne, warum Menschen People-Pleasing betreiben. Ich kenne das ja auch von mir.
Ja.
Aber ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Also bei mir sowieso nicht, aber auch nicht bei anderen. Das heißt nicht, dass ich die jetzt zwinge, keine People-Pleaser mehr zu sein, um Gottes Willen. Aber das ist das, was mich antreibt, dass ich dann auch so leidenschaftlich werde, wenn ich davon rede, dass ich zum Beispiel mit meiner Frau, mit der ich schon lange zusammen bin, mit der ich viele Entwicklungsstadien durch habe, mit der wirklich ernsthaft über sowas rede, dass ich sage so, ey, spätestens jetzt, wir haben Kinder, das ist eine neue Art der Verantwortung, ich möchte meinem Kind in erster Linie nicht irgendwas vererben oder dass der dann irgendwie den Arsch voll bekommt mit irgendwelchen Mitteln, damit der weniger arbeiten muss oder all diese Sachen. Ich möchte meinem Kind Dinge mitgeben, damit mein Kind stabil durchs Leben laufen kann, unabhängig davon, in welcher Welt der gerade lebt, mit dem, was er immer bei sich hat. Das ist immer er selber mit seinen Emotionen und mit seinem Verständnis darüber, warum bin ich, wie ich bin.
Ja.
Und ich finde das so wichtig, gesellschaftlich da darauf aufmerksam zu machen, sei es beruflich wie privat, Wut hat einen Platz verdient. Ich lese dann so Artikel bei LinkedIn, ein Mitarbeitergespräch ist kein Ventil für Wut. Wut ist ein Mitarbeitergespräch am Fehl am Platz. Dann denke ich mir so, nein, falsch verstanden. Falsch verstanden. Warum nicht?
Ja.
Das ist doch das Geilste, was es gibt, wenn du einen Rahmen hast. Ja, es ist wichtig, Regeln zu haben, dass du ein Regelwerk hast, wo die Wut ihren Platz bekommt. Ich schwör's dir, ich habe es ausprobiert, sei es in Seminaren oder zwischenmenschlich oder in Gruppen. Ich probiere das aus am eigenen Leibe. Habe ich Situationen in meinem Alltag und mir ist das selber immer wieder unangenehm. Es ist für mich auch nicht leicht. Aber ich habe auch aufgehört, das danach zu bewerten, ob es leicht ist oder nicht, sondern zu sehen, was ist richtig für mich. Und
Ja.
auch für andere auf lange Sicht. Und deswegen springe ich immer wieder auch da rein. Und es funktioniert. Es
Ja.
funktioniert.
Und ich würde das Beispiel gerade gerne mal nehmen. Ja, also Arbeitgeber- oder Nehmergespräch, wie du es halt gerade genannt hast. Was wäre da für dich wichtig? Welchen Rahmen braucht es? Welcher Rahmen kann gesetzt werden? Oder in welchem Ausmaß ist für dich dort Wut okay oder angebracht? Wie würdest du das kommunizieren oder regulieren? Was würdest du sagen?
Also ich würde erstmal auf einer ganz groben Ebene so Prinzipien überlegen, die für alle wirklich gelten, weil Menschen sind ja trotzdem unterschiedlich. Du kennst es vielleicht, viele sagen, ja, ich möchte irgendwie alle gleich behandeln und ich sage immer, stopp, behandle nicht jeden gleich, sondern behandle jeden richtig. Weil jeder braucht muss irgendwie anders angepackt werden. So. Das heißt, auf einer grundlegenden Ebene kannst du alle gleich behandeln, weil du so Grundprinzipien hast. Zum Beispiel sagst du, ey, ich möchte nicht, dass es persönlich wird, dass wir beleidigen. Das könnte eine Sache sein. Und es ist ganz oft, ja, ist doch selbstverständlich. Nein, benenne es doch, auch wenn es banal ist. Wir Menschen haben ganz oft so eine, ich nenne das so Banalitätskrise. Wir glauben ganz oft, dass die Dinge, die banal sind, nicht wichtig sind und nicht erwähnenswert sind. Aber es sind gerade die banalen Dinge. Nicht beleidigen. Natürlich kannst du es dann granularer machen und sagen, ab wann ist es eine Beleidigung? Wenn ich jetzt sage, hier du faule Banane, ist es eine Beleidigung oder nicht?
Okay,
Ne?
also das wäre
Ne?
eine Sache im
Das wäre eine
Rahmen. Nicht
Sache,
beleidigen,
genau.
was noch?
Ja. Keine Gewalt anwenden. Also Gewalt, ne, emotionale oder psychische Gewalt gibt es ja auch. Da bist du die Expertin, ne? Da hast du vielleicht ein Beispiel, ne? Irgendwie, dass es wie eine Erpressung ist oder wie eine Bedrohung ist. So welche Sachen oder Gegenstände als Gewalt irgendwie zerstören, irgendwo hauen, jemanden schlagen, so, ne? So Dinge, die halt für selbstverständlich gelten. Das zum Beispiel auch. Oder irgendwie einen gewissen körperlichen Abstand auch zu haben, gerade bei Wut, ne? Bei Wut werden Menschen idealerweise kraftvoll, idealerweise bekommen sie mehr Ton in der Stimme, mit anderen Worten, könnten lauter werden, die Augen werden größer, oh, du bist stark, dann ist es angenehmer, ein bisschen Distanz zu haben, ne? So welche Sachen, so Sachen, die eigentlich ganz banal sind, so ein Regelwerk zu haben, so hey, das ist erlaubt. Lautstärke, keine Ahnung, wenn ich kraftvoll rede und du merkst irgendwie, ich bin aber trotzdem, halte ich die Grenzen ein, und ich bin noch in Kontrolle und ich rede kraftvoll, weil du merkst irgendwie, da pulsiert was, es ist was anderes, als wenn ich dich anschreie. Das merken Menschen ja. Menschen merken, wenn du sie richtig anbrüllst und so out of control bist oder wenn du halt einfach energetisch sprichst, weil dich irgendwas erregt in dem Sinne, ne? Also so emotional erregt. Ne, sowas könnte auch eine Regel sein. Oder auch die Erlaubnis zu intervenieren und zu sagen, dass man ein Regelwerk hat, zu sagen, so, hey, stopp, mir ist das gerade zu viel. Ich weiß, dass du wütend bist, mir ist es aber gerade einfach zu viel. Und dass man halt so eine Notfallkarte hat und dass man dann aber sagt, was ist dann zu tun, wenn die Notfallkarte gezogen ist. Zum Beispiel, man beendet das an der Stelle. Oder man sitzt da einfach kurz, atmet durch, bleibt im selben Raum, guckt sich nicht an und lässt einfach 3 Minuten laufen.
Okay, das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann geht es eigentlich darum, die Gedanken, die man, also beide Personen beispielsweise in der Situation haben, zu äußern. Ja, das ist mir gerade zu viel, das ist mir zu laut, das will ich jetzt nicht. Ja, oder derjenige, der wütend ist, sagt halt, jo, ich bin jetzt aber wütend und ich will das jetzt rauslassen. Und du sagst, dass sowas auch am Arbeitsplatz dann wichtig ist.
Ja, finde ich, weil am Ende bringst du trotzdem deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, deine Prägungen, deine Erfahrungen, deine Traumata, deine Glaubenssätze. Du bringst das alles mit zur Arbeit. Auch wenn Leute sagen, ja, Work-Life-Balance und dann ist da der Cut und das lasse ich bei der Arbeit, das lasse ich zu Hause. Das ist, glaube ich, irgendwie schon eine Illusion. Und von daher finde ich das wichtig. Und eine Sache, die auch wichtig ist, ist Konsequenzen zu überlegen, ne? Also wenn irgendwie dann doch irgendwie was nicht eingehalten wird, dann muss es halt auch Konsequenzen geben, sei es in der Beziehung, sei es auch in der Arbeit, weil nur weil es Regeln gibt, heißt es ja nicht, dass es garantiert ist, dass die Regel eingehalten wird. Ja.
Und was, wenn ich jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachte, was hätte ein Arbeitgeber davon, seine Mitarbeiter im Gespräch wütend sein zu lassen?
Boah, richtig viel, weil, wenn du Wut Raum gibst, dann
Mach's konkret. Was hat der Arbeitgeber konkret
ja.
davon, wenn er seinen Arbeitnehmer wütend sein lässt im Gespräch?
Zum Beispiel mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass also jemand, der, ne, angestellt ist, wenn er regelmäßig sowas auch rauslassen kann, dann wird er das Gefühl haben, so, hey, ich bin wichtig, meine Stimme zählt. Und ich habe auch einen Einfluss auf Dinge und wir Menschen wollen ja auch wirken, wir wollen einen Einfluss haben, wir wollen beitragen. Wir wollen irgendwie die Rolle erfüllen, die wir bei der Arbeit haben. Und das kann ja auch sein, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie du das willst, oder der Kollege immer wieder irgendwas macht, was dir nicht gefällt. Und du erlaubst dir, diese Wut rauszulassen bei deinem Chef oder auch bei deinem Kollegen. Und wenn das in einem gesunden Rahmen passiert, dann hast du es rausgelassen und dann sieht jemand, okay, der meint das wirklich ernst, habe ich bisher nicht so wahrgenommen, es tut mir leid, scheinbar ärgert dich das wirklich. Und dann wird die Sache danach anders gemacht. Nicht nur, weil der Mensch jetzt gesagt hat, wir machen das so, sondern weil es vielleicht auch eine Einsicht gab. Aber auch nur, weil sie kommuniziert wurde und zwar auf eine Art und Weise, dass es auch wirklich ankommt. Das heißt, es kommt an. Das, was du als Bedürfnis wirklich hast, wird eher gesehen und wahrgenommen, wenn die Energie auch stimmt. Wenn du da sitzt und immer lächelnd sagst, ja, nee, ärgern tut mich das nicht, aber ich fände es irgendwie schon nett und grundsätzlich wäre es ja schön, wenn ich das irgendwie dann da auch machen könnte, weil das ist ja meine Stärke. Bringt nichts. Bringt nichts. Dann sitzt du da und dann nimmst du es mit nach Hause, dann bekommt es deine Familie ab, oder du schluckst es runter, kriegst körperliche Erscheinungen. So, lass es doch raus, so bei den Leuten
Okay,
auf der Arbeit oder zu Hause.
das heißt, Wut gehört dorthin, wo sie entsteht, sagst du.
Coole Frage, nicht unbedingt. Also, falls du damit meinst, dass ich dann in die Konfrontation gehe mit dem Menschen, der die Wut bei mir auslöst, meinst du das zum Beispiel?
Also ich habe jetzt gerade dran gedacht, naja, wenn die Wut am Arbeitsplatz entsteht, wäre es vielleicht auch gut, wie du es gerade gesagt hast, sie auch am Arbeitsplatz rauszulassen.
Ja, wäre gut, aber es ist nicht der einzige Weg. Du kannst auch andere Möglichkeiten suchen, so als Vorstufe vielleicht, weil wenn du vielleicht auch sowas noch nie gemacht hast, an dich, der gerade zuhört oder die gerade zuhört, dann ist es vielleicht eine krasse Hürde und es ist ein krasser Schritt. Dann ist mein Tipp, ey, dann such dir noch eine Vertrauensperson und lass es mal raus. Nimm dir ein Kissen und brüll da rein und sag mal das laut, was du über diesen Menschen denkst, der dich abfuckt. Und dann beleidige doch mal. Ich habe ja die Wutprobe, ne? Also das ist halt einfach so ein Online-Format, so eine Online-Masterclass. Kleiner Spoiler, da gibt es so eine kleine Übung. Da sage ich den Leuten so, und jetzt alle mal anfangen, beleidigt mal. Dann habe ich so einen Timer mit Musik und dann beleidigen die die ganze Zeit. Und so siehst du, wie die so erröten und denken, oh Gott, darf ich das jetzt? Und dann frage ich danach immer, ja, wie ist es denn jetzt? Und alle so, ja, irgendwie mal ganz cool. Ne, wir sind so gefangen da drin, so dieses Höfliche und dieses, ey, wenn du diese Gedanken hast über einen Menschen, dann ist es einfach erstmal nur dein Gedanke. Das ist ja nicht die Realität. Ne, und da bist du ja nochmal auf einem ganz anderen Level unterwegs, ne, mit deiner Arbeit. Aber das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. So in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, da ist ja alles erlaubt so, weil das ist ja nichts, was in echt so passiert. So. Und wenn du das dann mal rauslässt in ein Kissen, dann ist es immer noch nicht beim Adressaten. Aber Leute, wirklich, Leute schämen sich dafür. Leute fühlen sich schlecht, wenn sie das machen. Sie fühlen sich dann moralisch nicht unterlegen, aber moralisch schlecht. Das macht man doch nicht. Ich denke so, ey.
Und weißt du, was ich so geil finde? Das kommt mir gerade so in den Sinn. Wir beide haben ja so ein bisschen eine Vorliebe für Deutschrap, würde ich sagen. Und dort wird ja auch sau viel beleidigt, ne?
Yes, vulgär, vulgär.
Und sau vulgär. Und ich denke so, ja, ich glaube, das ist auch einfach eine Möglichkeit für Menschen, das rauszulassen, gesellschaftsüblich, was sie sonst nicht rauslassen dürfen, ja? Wie halt im Fußballstadion zu stehen und einfach wirklich die Sau rauszulassen, den Blockbass raushängen zu lassen und halt richtig steil zu gehen. Ja,
Ja, das ist ein sehr gutes
voll.
Beispiel mit dem Stadion. Ey, wie Leute in gewissen Blöcken in einem Stadion die schlimmsten Beleidigungen raushauen und alles Mögliche. Aber in einem anderen Rahmen verurteilen sie dann andere, wenn das passiert. Und das zeigt ja auch wieder, in was für Konzepten wir dann als Mensch leben. Aber es zeigt auch, dass es möglich ist.
Ja,
Das ist das Gute
oder
daran.
voll oder anderes Beispiel, was mir noch einfällt, Autofahren.
Ja, in deinen sicheren vier Wänden.
Was?
Ja, wenn du in deiner sicheren Blechdose sitzt und
Ah, das meinst du, ja. Weil.
popelst und was auch immer und Leute beleidigst und ausrastest, ja.
Ja, da fällt mir gerade irgendwie so eine Anekdote dazu ein, weil ich habe mal in der Klinik gearbeitet und eine andere, die dort auch gearbeitet hat und die geforscht hat, hat gesagt, ja, sie hat einfach oder sie würde das Thema gerne erforschen. Warum es Menschen beim Autofahren so sehr gelingt, Arschloch zu sein und ihre Aggression rauszulassen, aber sonst wo nicht, ja? Also welche Faktoren da eine Rolle spielen. Sau interessant. Ja.
Boah, dazu will ich ja echt gerne mehr wissen, musst du mir unbedingt mal sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob sie es erforscht hat oder nicht. Also, die hat damals promoviert, aber ja, ist auch spannend
Ja,
auf jeden Fall.
finde ich auch sehr
Und
spannend.
jetzt aber vielleicht noch mal so kurz zu dem Faktor: Was würdest du sagen, passiert mit Menschen, die ihre Wut dauerhaft unterdrücken? Wo geht die Wut hin? Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, Wut ist eine Emotion, die richtig viel Energie bereitstellt. Ja, du hast eben gesagt, okay, also ja, der Körper wird groß, da wird richtig viel Energie bereitgestellt und wir sind eigentlich bereit zu kämpfen.
Ja,
Was
genau.
passiert, wenn dieser Mechanismus, dieser biologische Mechanismus unterbrochen wird, weil ich ein Lächeln aufsetze und halt nett sein will?
Ich mache mal so ein bisschen hier Klugscheißeritis. Ich muss ja ein bisschen so zeigen, dass ich auch so, ne, so Fachwörter
Dass du
so kenne.
Experte bist, ja.
Dass ich Experte bin, genau. So emotionale Dissonanz. Das heißt, nach außen hin freundlich, nach innen hin wütend oder verärgert. Dann ist es so, dass so zwei Sachen aufeinander ploppen immer wieder und dann so Dissonanz, ne? Also so, hä? Was passiert denn da? Da gibt es auch Studien zu, dass das wirklich dich seelisch krank machen kann. Das ist eine Sache. Es gibt eine Korrelation zwischen ausgebrannt bei der Arbeit und dann der Job ist dann so Beschwerdecenter oder so, wo Leute dich anrufen und die ganze Zeit dich anschnauzen für irgendwas, wofür du noch nicht mal was kannst, aber du wirst angehalten, die ganze Zeit zu lächeln, weil das merken Leute auch durchs Telefon, und freundlich zu sein. Und dann bist du ja trotzdem Mensch und kannst es vielleicht manchmal trotzdem nicht unterscheiden. Und dein Körper reagiert wütend, aber du bist nach außen hin immer freundlich. Das brennt dich aus, das macht dich halt krank, seelisch. Körperliche Symptome, chronische Schmerzen, Sei es Rücken, Nacken oder irgendwelche anderen Sachen. Bei mir war es ganz lange auch so dieses Rückenthema. Das bleibt im
Wo?
Körper stecken.
Ja.
Das bleibt im Körper stecken. Überleg mal, was für einen Puls du bekommst, wenn du wütend bist. Und du machst dann nichts damit. Dein Körper so, hallo, ich habe gerade voll viel Energie, mach doch mal was. Und dann sitze ich da. Und das ist ja purer Stress, der nicht umgewandelt wird.
Ja.
Das ist
Und
ja, das ist ja Gift.
an welchem Punkt hat sich das zum Beispiel mit deinem Rückenschmerz dann verändert? Oder wann hast du selbst die Brücke geschlagen, dass dein Rückenschmerz was mit deiner Wut oder deiner unterdrückten Aggression zu tun haben könnte?
Als ich in der Psychotherapie war,
Mhm.
da war ich tatsächlich wegen meinem Rücken, weil ich jahrzehntelang geguckt habe, jahrzehntelang, als ob ich so ein Opa wäre. Also, ne, da habe ich 15 Jahre lang alles Mögliche auf der körperlichen Ebene. Es wurde nichts gesehen. Also da war nichts. Und dann
Also
ist halt in der
Klassiker.
Klassiker, ja, Klassiker, leider.
Ja.
Beziehungsweise, was heißt leider, umso wichtiger zu sehen, was für ein Zusammenspiel da ist, ne, zwischen Emotionen und Körper. Ja, und
Ja.
dann im Laufe der Therapie, ne, die Kurzversion davon ist jetzt, dass ich durch diesen Schmerz hatte ich immer so ein bisschen so eine Freikarte, nicht mehr gewissen Ansprüchen genügen zu müssen als Jugendlicher und als Kind,
Ja.
weil dann auf einmal das war wichtiger, dass man mich dann in Ruhe lässt, ne? Also so ein gewisser Druck, der da war, nicht irgendwie leisten zu müssen, sondern mir eine Pause gönnen zu können. Nicht jetzt, ne, werde ich nicht kritisiert für etwas oder sonst wie, sondern so, ja, okay, du darfst jetzt. Also das war, weil ich halt so People-Pleasing war und nicht für mich einstehen konnte und das nicht kommunizieren konnte, hat dann mein
Ja.
Körper irgendwann gesagt, okay, wenn das so ist, dann hast du halt jetzt Rückenschmerzen und dafür hat ja jeder Verständnis. Das ist auch immer dieses Absurde, ne? Menschen haben dann für so festgelegte Dinge Verständnis. Das ist ja genauso wie, ja, wenn du irgendwie dein Knie kaputt hast und läufst mit einem Verband rum, dann sagt jeder, oh ja, ne, erhol dich mal gut. Aber wenn du halt einfach so auf den Zahnfleisch gehst, weil du überladen bist oder sonst was, ja, okay, ja, gut, ne, hast du halt mal einen schlechten Tag, so, ja, aber arbeite halt mal weiter.
Ja.
Ne, so welche Sachen werden dann nicht so ernst genommen, ne? Aber bei Rückenschmerzen hatte ich Glück, das war dann immer so, oh ja, nee, komm, ist egal. Das war halt immer mein Ticket. Und seit ich das mit den Emotionen viel eher mache, viel mehr für mich einstehe, viel mehr sage, was ist, auch wenn es unangenehm ist, in meiner Partnerschaft, da mache ich das am meisten,
Ja.
ist das mit
Vielleicht
den
sollten wir deine
Rückenschmerzen
Frau dann auch mal,
aufgelöst.
ja,
Ja.
aufgelöst, komplett weg.
Also ich würde sagen, ja, ich meine, Schmerz ist ja etwas, was im Gehirn entsteht und das hat viel mit der Bewertung zu tun, welche Bewertung ich dem Schmerz gebe, wie das Empfinden ist, welche Bedeutung ich dem gebe. Und es ist wirklich so, es ist, ich sag mal so, es hat kaum noch Platz in meinem Alltag. Ich merke
Ja.
das einfach nicht. Wenn ich darauf achte, dann merke ich, es ist irgendwie da, aber ich habe das neu eingeordnet für mich.
Ja, und wie war das damals für dich, diese Funktion des Schmerzes, als du darfst dich ausruhen, du musst nichts leisten, du musst nicht performen? Wie war das damals für dich, diesen Zusammenhang zu verstehen, beziehungsweise dich dafür zu öffnen, für diese Sichtweise? Was hat das mit dir gemacht?
Erstmal war es sehr erleichternd für mich. Das war halt ein Teil davon, ne? Das waren so ein bisschen mehr Sachen, das war eine längere Therapie. Aber das war erstmal sehr erleichternd und gleichzeitig war es auch ein bisschen beängstigend. Okay, was ist, wenn ich nicht mehr der bin, der diese Rückenschmerzen immer hat?
Wer bin ich dann?
Wer bin ich dann?
Ja.
Und es wird anstrengender, weil es wird neu, es ist Veränderung. Veränderung ist immer für unser System so, um Gottes Willen, was passiert hier? Ich wollte das doch so, wie es immer ist. Genau, das war so eine Ambivalenz, ne, aus Gefühlen, so die Angst, die Freude, die Erleichterung, die Hoffnung, genau.
Aber halt auch so der Teil bei Veränderungen, ja, wenn wir uns verändern, was muss ich hinter mir lassen? Welche Muster darf ich
Ja?
nicht mehr bedienen? Wem gefalle ich vielleicht nicht mehr?
Ja, also es
Wessen
war für mich,
Ansprüchen genüge ich nicht mehr?
genau. Ja, und dann unangenehmen Themen Raum zu geben, den ich mich dann stellen musste. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich, ne, als ein Mann, der sozialisiert wurde in den so 80ern, 90ern und dieses klassische, ne, Männerbild so, war es dann für mich unangenehm, gegenüber einer Frau zum Beispiel dann irgendwie zu sagen, dass ich irgendwie nicht mehr kann, dass mein Rücken wehtut. Nach einem Einkauf, bei einem Städtetrip, egal was es ist. Und dann war es für mich so, dieses mich so verletzlich zu zeigen, war
Mhm.
für mich voll unangenehm. Und das habe ich dann nicht gemacht, sondern, beziehungsweise das war dann irgendwann so die letzte Karte, so, ja, ne, geht nicht mit meinem Rücken, aber immer mit so einer gewissen Aggression, ne? Weil es hat mich halt auch genervt. Aber
Also
zum
der Schmerz
Beispiel,
hat dich genervt.
ja, der Schmerz hat mich ultimativ genervt, weil ich dachte, ich muss
Ja.
doch funktionieren, ich muss doch hier beim
Ja.
Städtetrip jetzt irgendwie das machen, was jetzt zum Beispiel meine Freundin möchte oder sonst was, ohne dass sie es irgendwie gesagt hat. Ich war so, ich bin der People-Pleaser, ne? Es ist
Ja.
nicht die Schuld der anderen, es liegt bei
Ja.
mir selber. Und dadurch, dass es bei mir selber liegt, habe ich auch den meisten Einfluss, das zu verändern übrigens. Aber ich habe dann gemerkt danach, ach krass, guck mal, manchmal nutze ich das aber auch für andere Sachen. Und sagt dann, ich habe Rückenschmerzen und dann lässt mich jeder in Ruhe. Aber wenn ich das nicht mehr machen will mit den Rückenschmerzen, dann muss ich dann halt auch echt und konkret über meine Bedürfnisse sprechen und das wird dann zur Verhandlung freigegeben. Und dann lerne ich mich nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Ne? Wie reagiere ich dann, wenn jemand kein Verständnis hat? Weil sonst war ich ja immer gewohnt, dass direkt Verständnis da ist. Und das
Weil
ist
Schmerz
natürlich.
eben.
Genau, weil Schmerz super akzeptiert ist. Das ist das Totschlagargument, das ist die Karte, das ist die Wildcard. Ne, der Schmerz ist die
Ja,
Wildcard.
körperlicher
Und
Schmerz ist die Wildcard.
körperlicher Schmerz, genau, ist die
Wir machen
Wildcard.
das Psycho-Bingo noch voll.
Ja, genau, richtig. Ach so.
An Vorurteilen halt, ja.
Ja, genau, ja. Ja.
Okay, also du warst quasi oder warst gerade so dabei zu erzählen, dass ja, dir dann bewusst geworden ist, naja, dann muss ich mich verletzlich zeigen und muss meine Bedürfnisse wirklich äußern, damit der Schmerz nicht wieder andauernd kommt. Und der Rolle
Ja,
als Mann, ne? Und das ist
absolut.
einfach, ja.
Und ne, auch beim Männerbild. Also Männer sind ja oft sozialisiert, was Wut betrifft. Was heißt oft? Klingt zu so pauschal. Es gibt so zwei Approaches. Was heißt Approach auf Deutsch?
Annäherungen,
Sichtweisen?
Versuche,
Annäherung, ja.
Sichtweisen.
Annäherung. Es gibt zwei Annäherungen, was so die Wut betrifft, wie sie am häufigsten von mir beobachtet wird, so gesellschaftlich, so sozial. Entweder ist es das, wie es bei mir war, dass der Zugang zur Wut, der ist da, körperlich, das zu empfinden, eine laute
Ja.
Stimme zu haben, groß zu werden, in eine Prügelei verwickelt zu sein, ready to fight zu sein und das auch umzusetzen und sich für jemanden einsetzen, Leute beschützen und diesen Instinkt zu haben. Aber auch das Destruktive, dass Beziehungen dadurch vielleicht kaputt gehen oder angekratzt sind, dass ich selber ausgelaugt bin dadurch, weil ich bin derjenige, der am meisten darunter gelitten hat, wenn ich so Wutausbrüche bekommen habe. Ne, auch mit dieser Scham, dass es dann immer in meinem Kopf geblieben ist und immer dieses, oh Gott, ich habe das gemacht und all diese Sachen, dieses Bild, was dann Leute von mir haben. Dieses Negativ-Aggressive, ne? Und
Also quasi
kaputtmachende.
die Be deine eigene Bewertung, die danach kam und auch die Bewertung der Menschen, vor denen du dich wütend gezeigt hast.
Genau, richtig.
Ja.
Und ja, das ist der, den ich ganz oft hatte, aber ich hatte so eine Mischform. Ich hatte halt auch dieses, ich konnte nie auf einer sachlichen Ebene sagen, wenn ich irgendwas nicht in Ordnung finde. Weil du kannst, also Wut heißt ja nicht, du musst immer ausrasten. Wenn du verärgert bist über etwas, dann kannst du halt einfach auch einen relativ neutralen Gesichtsausdruck haben und sagen, hey, oder ne, jetzt sind also meine Augenbrauen ein kleines bisschen so. Ich achte da sehr drauf stark, weil es halt auch so Teil meiner Arbeit ist. Aber das ist der Ausdruck. Das ist wichtig, dass dein Körper auch weiß, hey, okay, ja, wir sind gerade auf dem richtigen Weg. Wir machen gerade die richtigen Dinge. Wir sind wütend. Das heißt, unser Gesicht muss auch so aussehen eher und nicht so, sondern unser Gesicht muss eher so aussehen. Und es reicht auch. Und ich kann auch bestimmt und klar, und ich kann es auch in einem ruhigen Ton sagen, bestimmt und klar mit Augenkontakt jemandem sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Kannst du das bitte sein lassen? Da ist dann auch ein Ärger, eine Grenze überschritten dahinter, aber vielleicht in einem ganz leichten Ausmaß. Das gab es bei mir nicht. Das habe ich immer runtergeschluckt. Ich konnte das nicht. Bei mir war es dann nur, wenn es explodiert. Das ist die eine Seite. Die andere Annäherung, und das ist das, was ich häufiger beobachte, ist, dass Leute überhaupt nicht wirklich für sich einstehen können, dass sie überhaupt gar nicht erst diesen Zugang zu dieser Wut haben, dass sie auch mal grimmig gucken oder verärgert gucken, böse. Guck mal, da ist es schon wieder, ne? Böse gucken, der guckt so böse. Warum guckst du denn so böse? Halt's Maul. Ich gucke nicht böse, ich gucke verärgert. Ich hoffe, ich darf das so sagen, ne? FSK 18
Ja,
Podcast.
ja.
FSK 18, halt's Maul ist heutzutage, glaube ich, FSK 3. Wenn ich so meine Neffe und Nichte angucke, um Gottes Willen, die sagen nicht halt's Maul, aber ja. Aber dass die überhaupt nicht. Es gibt Leute, Julia, Die sind davon überzeugt, dass sie nicht brüllen oder schreien können. Das
Ja.
macht mir Angst. Das bereitet mir Sorge.
Ja.
Wenn du bist, also der Urschrei deines Lebens, der war da, als du ins Leben gekommen bist, irdisch hier. Sinnbildlich. Nicht jedes Baby schreit, wenn es auf die Welt kommt, aber jedes Baby hat irgendwann mal geschrien, aus tiefster Lunge, mit den Stimmbändern. Und das schockiert mich, wenn Leute den Zugang dazu nicht haben und so sind. Und ich mir denke so, ey, erleb dich doch mal, was heißt es denn mal rauszubrüllen? Das kann so befreiend sein. Und das ist dieser andere Approach, wenn Leute diesen Zugang dazu gar nicht haben und immer nur mit Angst und Trauer und Rückzug die Wut kompensieren. Oder mit ich mache noch mehr oder ich will dir noch mehr gefallen, weil ich bin der Fehler. Wenn ich wütend bin, bin ich der Fehler, weil du hast eigentlich recht. Und ich darf nicht wütend werden, weil ich kann das ja auch professioneller lösen.
Ja, da fällt mir gerade sowas ein. Kennst du so Menschen, die so nett sind, dass sie dich wütend machen?
Und wie ich sie kenne. Und wie ich
Ja.
sie kenne. Und das macht, ja, das löst, ich reagiere körperlich darauf. Aber das ist bei Menschen wirklich nur, muss ich auch sagen, die mir was bedeuten. Sage ich dir ganz ehrlich. Weil wenn ich jetzt irgendwo bin und ich sehe den Menschen vielleicht ab und zu und der bedeutet mir nicht so viel und ich beobachte das dann, es fällt mir auf und ich denke mir so, puh, ja, okay, es ist nicht gut für ihn. Aber gut, passt. Aber bei Menschen, die mir wichtig sind, die ich auch mag, da merke ich so, dass es mich richtig abfuckt.
Ja, die siehst du dann ja auch in der Regel öfter, ne?
Genau.
Da
Weil ich
fällt
mir
dir
denke,
mehr
so
auf.
sei doch nicht so ein Opfer. So, merkst du nicht, dass ich gebe dir doch noch nicht mal das Feedback, dass deine People-Pleasing gerade belohnt wird. Und dann checken die es halt trotzdem nicht. Aber man kann die Leute nicht zwingen. Die Leute müssen selber auf den Trichter kommen. Aber manchmal will ich gerne einfach so schütteln und sagen, hör auf, mir gefallen zu wollen. Hör auf, so unterwürfig zu sein manchmal auch,
Ja,
ne?
genau. Und das ist doch jetzt vielleicht ein gutes Beispiel. Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade zuhört und merkt, Scheiße, ich bin eine dieser Personen, die keine Ahnung hat, wie brüllen geht? Die
Ich
ständig
will.
alles runterschluckt, die halt einfach nett ist. Was würdest du der Person raten?
Ich würde der
Außer natürlich
Person.
zum Wutausbruch zu kommen, aber.
Genau. Ich würde der Person erstmal sagen, mit dir ist nichts falsch. Ne? Auch wenn ich gerade die ganze Zeit darüber mich so ärgere, das liegt daran, weil mir das so wichtig ist, dass Leute das hinbekommen. Was ich dir raten würde, ist, fang ruhig erstmal auf der Sachebene an, dich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Aber verlier dich nicht da drin, weil die Sachebene wird das nicht lösen. Aber fang erstmal damit an. Wenn du es noch nie gemacht hast, wenn du zum ersten Mal jetzt merkst, boah, krass, der redet von mir, stimmt eigentlich. Wenn du jetzt gerade so einen Aha-Moment hast, dann geh einfach mal in die Beobachtung und schau mal, was es so damit auf sich hat. Ne? Sammel mal, so analysier mal. Aber mach das nicht zu lang, weil es bringt nichts, wenn du das jahrelang machst und hast die Erkenntnisse, aber du setzt nichts um. Ne? Fang damit an. Wir sind getrimmt zu logischen, rationalen Wesen. Das ist so irgendwie eingepflanzt. Und es hat auch seine Vorteile, nutzt das. Mach erstmal das. Werd dir erstmal bewusst, in welchen Situationen schlucke ich denn überhaupt runter?
Also reflektieren.
Reflektiere, reflektieren, genau.
Sachebene reflektieren.
Ja, ich bashe das oft, ne? Also wer mir bei Instagram auch folgt, ich bashe das oft, aber ich mache das halt auch, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Ich bashe so Selbstreflexion und Rumdenken und so oft, weil ich aufwecken will. Aus diesem Schlaraffentraumland, ja, ich bin voll reflektiert, ich bin voll bewusst, ich bin woke und ich weiß über alles Bescheid. Es geht nicht ums Wissen. Das Wissen wird dir nicht helfen bei diesem Problem, sondern es geht darum, Situationen im Alltag zu nutzen, wenn es wirklich passiert. Wer bist du dann? Was bringt
Ja.
dir deine ganze Reflexion, wenn es drauf ankommt, nämlich dann, wenn du nicht in einem Schneckenhaus bist, sondern wenn es ungemütlich wird? Und es wird immer ungemütlich sein.
Ja.
Immer. Du wirst nicht
Und
drum
was,
herum kommen.
ja, und was kann in dieser, in diesem Transfer zum Alltag helfen?
Meinst du mit der Umsetzung wirklich, das zu machen? Also zusätzlich zum mit sich selbst auseinandersetzen und reflektieren und so. Das transferieren in die Umsetzung. Da auch wieder, wir sind soziale Wesen. Eine gemeinsame Mentorin und Lehrtrainerin von uns hat mal gesagt, dein Umfeld ist stärker als dein Wille. Das finde ich sehr, sehr passend.
Grüße gehen raus an Yvonne.
Genau, Grüße gehen raus an Yvonne. Such dir Leute, such dir eine Person, einen Menschen, dem du dich anvertrauen kannst Und bei dem du sagen kannst, hey, es ist okay, wenn ich das mal übe und in einer Situation, wenn es mal zwischen uns beiden so passiert, das anwende. Also genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Wenn du verwirrt bist, wenn das komisch für dich ist, zeig das. Du brauchst nicht immer so zu tun, als ob du alles im Griff hast. Zeig dich unsicher.
Okay, das heißt, was es braucht, ist eine gelebte, echte Erfahrung.
100%.
Ja,
Du brauchst diese Erfahrung.
egal ob das jetzt ein sicherer Rahmen ist mit einer bekannten Person oder wie wir es halt immer mal wieder machen, auf Seminare zu gehen, ja, oder Workshops oder Seminare anzubieten.
Genau. Das
Ja.
ist sogar noch sicherer, finde ich. Gut, dass du diesen Punkt mit dem sicheren Rahmen genannt hast. Der Grund, warum ich gesagt habe, eine Person, der du vertraust, weil sie dann eher einen sicheren Rahmen automatisch für dich bildet, als wenn es irgendwie dein Chef ist, dem du nicht vertraust.
Ja.
Wenn du es aber, wenn du es noch sicherer machen willst, mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich transformierst, dann suchst du dir halt Räume, so wie du sie anbietest, wie ich sie anbiete, wie es andere anbieten, suchst du dir Räume, wo es aber nicht nur um Rumgewichse mit Wissen geht und jetzt hast du noch mehr Wissen in deinen Kopf geballert, sondern
Ja.
das ist mein Tipp, halte Ausschau nach Räumen, wo Dinge gemacht werden, wo Dinge umgesetzt werden, weil dann, ich nenne das dann korrigierende Erfahrungen zu machen. Dein System merkt dann immer wieder über einen Zeitraum von einem Tag, bei dir ist es eine Woche, bei mir sind es 2 Tage oder 3, merkt dein System immer wieder so, okay, neue Erfahrung, die meine alte Denkweise und meine alten Muster korrigieren soll. Super unangenehm, aber ich mach's, weil ich vertraue dem Rahmen und mein System merkt immer wieder, oh, ich bin ja sicher. Boah, super
Ja.
unangenehm, aber ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin
Ja.
sicher. Und irgendwann, geil, es funktioniert. Mein System ist überzeugt.
Ja, ich finde auch ein guter Indikator dafür ist, wie sehen Menschen nach diesen Seminaren aus? Ich finde, man sieht Menschen an, konnten sie emotional was verarbeiten oder dort lassen oder nicht? Das ist, finde ich, ein sau wichtiger Indikator. Und wie authentisch ist die Person, zu der ich gehe? Wie sehr erlaubt die sich selbst ihre Emotionen?
Ja, voll. 100%.
Hm.
Gerade in diesem Bereich, in dem wir beide unterwegs sind und arbeiten, wo ja, ne, viele schwarze Schafe auch sind, und, ne, irgendwelche Versprechen machen, ne, und dann machen wir das Seminar und dann Emotionen angehen und keine Ahnung was. Wenn es um so tiefe menschliche Themen geht, bin ich auch deiner Meinung, ich wiederhole jetzt nur mit meinen Worten, was du gerade gesagt hast. Schau, dass du das Gefühl hast, diese Person ist auch nahbar. Diese Person zeigt auch Facetten. Also
Ja.
wo, bei Instagram zum Beispiel, wo auch immer dein Berührungspunkt mit der Person ist. Weil das ist eine zutiefst menschliche Arbeit und das ist, da braucht es ehrlich gesagt keine Distanz, sondern genau das Gegenteil, da braucht es Nähe. Und wenn du diese Nähe nicht spürst und das für dich nicht sich wie eine Verbindung anfühlt, dann sollte das ein Indikator für dich sein. Also auch bei mir, wenn du das Gefühl hast, du siehst mich, du hörst mich, boah, nee, irgendwie, keine Ahnung, dann bleib fern von mir. Also dir selbst zuliebe und mir zuliebe, ne? Weil das ist ja kein gutes Match.
Ja.
Ja, voll. Und das mit wie Menschen aussehen, das stimmt echt, jetzt wo du es sagst. Wie dann Menschen manchmal auf einmal strahlen und die Augen, das kann man gar nicht beschreiben, ne? Aber dann ist es so richtig so, dann sitzen die da und die machen andere Gesten und die sind irgendwie so präsenter. Und das merkst du einfach dadurch, wie sie gucken, wie sie ihren Körper benutzen, wie sie ihre Stimme benutzen. Und ja, du hast recht. Sie sehen dann irgendwie anders aus. Ist echt so. Ja, lebendiger. Und Wut macht dich unfassbar lebendig. Attraktiv. Sexy heißt ja attraktiv. Wut kann dich wirklich sexy machen. Also auch in Beziehungen. Ey, es gibt so diesen Mythos, Wut macht Beziehungen kaputt. Wenn du Wut authentisch lebst, gesund lebst, und das ist ein Training, und das
Ja,
ist
Roshan, was
ein Trial
passiert
and
dann?
Error, dann bummst du geiler. Dann hast du bessere Verbindungen mit Menschen. Dann
Wa
lässt du
warum?
dich mehr
Warum?
ein. Ich sag dir
Warum?
warum. Ich sag dir warum. Weil Platz ist. Wenn Wut, die angestaut ist, Platz bekommt und wütend sich zu zeigen, auch wenn du in der Kraft bist und viel Energie hast, ist trotzdem eine großartig verletzlich zu zeigen, weil es eben diesen schlechten Ruf hat. Das heißt, du riskierst in dem Moment, wo du dich wütend zeigst, riskierst du so viele Dinge, rein gesellschaftlich. Du riskierst, dass sich jemand in dem Moment bewertet. Du riskierst, dass dadurch vielleicht was gelöst ist, Und direkt hinterher auf einmal das andere Thema kommt, worum es eigentlich geht. Du traurig bist und auf einmal anfängst zu weinen. Du vielleicht erschöpft bist, irgendwie reagierst, womit du vielleicht nicht gerechnet hast und dein Gegenüber dich zum ersten Mal so sieht und denkt, was ist denn mit dem? Dich verletzlich zu zeigen. So, wenn du das machst, es macht Platz und es macht dich weicher. Leute denken oft, ja, hier Wut und Wutseminar und was soll ich denn hier mit Wut machen? Das macht mich doch negativ, das macht mich doch hart. Nein, die Wut, die du nicht auslebst, macht dich hart, weil sie im Körper stecken bleibt, nicht fließen kann, nicht geschmeidig wird und du erstarrst dadurch. Und das ist ja in deinen Beziehungen dann genauso. Dann sagst du irgendwelche Sachen nicht mehr, du wirst wirklich zu so einem Roboter. Aber wenn du dir erlaubst, wütend was mal rauszulassen und du siehst, es funktioniert, fühlst du dich noch mehr hinzugezogen zu dieser Person, weil du vertraust ihr noch mehr. Du kannst dich fallen lassen, so wie du bist. Und wenn du dir erlaubst, dich wütend zu zeigen auf eine gesunde Art und Weise, dann machst du Platz auch für dich traurig zu zeigen. Dann machst du auch Platz, das Risiko einzugehen, dich lustvoll zu zeigen, so wie es für dich, was für dich auch Lust bedeutet im erotischen Sinne zum Beispiel. Weißt du, wenn du bei der einen Sache anfängst, dich verletzlich zu zeigen und diese Emotion zu erlauben und der Platz zu geben, dann die spielen ja miteinander, die Emotionen.
Ja, also du, wenn du dir quasi den Emotionsausdruck in einer Emotion erlaubst, dann erlaubst du es dir auch in anderen Emotionen. So meinst du das?
Genau, wenn du es auf eine
Ja.
funktionale Art und Weise machst und es trotzdem immer ganzheitlich berücksichtigst. Genau, die ziehen ja aneinander. Das eine macht Platz für das andere. Du wirst weich, wirklich, du verhärtest nicht, du wirst richtig friedlich. Das ist so geil. Und du
Ja.
kannst in Situationen, boom, so in die Wut gehen, voll in deiner Kraft sein, zum Hulk werden, so, ne, so bezeichne ich das für mich. Und danach, dann der Puls, der Bauch natürlich ein bisschen, bis der runterkommt, aber danach ist auf einmal Platz. Unmittelbar danach, ich schwör's dir, Julia, ich meine, du kennst es selber, danach so Liebe hat Platz, Frieden hat Platz im Austausch mit Menschen. Ich
Ja,
hatte
das.
selber so eine Situation neulich, ich habe dir davon erzählt,
Ja.
da war super viel Wut, Explosion und ich habe mir das erlaubt, ich bin Risiken eingegangen, ich habe auch verkackt an der Stelle, ich habe mich entschuldigt und mein Ego war gar nicht da, ich wollte nicht gewinnen, mir ging es nicht ums Gewinnen, mir ging es darum, in dem Moment, ohne zu viel darüber nachzudenken, es rauszulassen, es zu sagen, was ist, es zu riskieren, dass ich verkacke, ich habe verkackt und dann war auf einmal Platz dafür zu sagen, wie kann ich es gut machen, hey, lass uns doch darüber reden, aber nicht aus Bedürftigkeit, weil ich denke, oh Gott, jetzt habe ich Schuld und ich muss das wieder gerade biegen, nein, weil es echt war.
Ja,
Ja.
genau, und dann macht die Wut Platz für die Sanftheit, für die Liebe, für die
Genau,
Verletzlichkeit und
richtig.
verbindet.
Ja.
Ja, da muss ich auch an so, ja, einige Patienten auch denken von früher tatsächlich, die oft immer sehr, sehr wütend waren und bei denen hat da ganz viel unterdrückte Traurigkeit in Wahrheit hintergesteckt.
Ja.
Und das war oft sehr berührend, auch hinter die Maske oder Fassade in Anführungsstrichen auch blicken zu können. Weil
Ja.
manchmal ist Wut ja auch einfach ein Schutzschild.
Ja, 100%.
Gibt es ja auch
100%.
andersrum. Ja.
Ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn
Ja.
Leute sich eingeschüchtert fühlen oder sich abgelehnt fühlen und sie eigentlich traurig sind, dann reagieren sie mit Wut oder mit Trotz, weil das fühlt sich wenigstens, das ist zwar auch unangenehm, aber wenigstens fühlt es sich kraftvoller an als die Trauer. Und wenn wir nicht
Ja.
gelernt haben, was Trauer eigentlich bedeutet und dass es okay ist, schwach zu werden bei der Trauer, sich zurückzuziehen oder mit jemandem in den Austausch zu gehen, dann entscheiden wir uns lieber dafür zu sagen, ja gut, dann bin ich lieber wütend und die Leute denken, ich bin voll selbstbewusst. Das ist das eine. Und das
Ja.
andere ist, wenn ich nie wütend sein durfte, das ist ja oft, wie Frauen und Männer sozialisiert wurden, ne, eine Frau benimmt sich nicht so, dann ist es, dass Frauen super schnell traurig oder so schwach werden, wenn sie eigentlich wütend sein sollten. Das ist ganz häufig so, dass das kompensiert wird.
Ja, dazu können wir vielleicht noch mal eine extra Podcast-Folge aufnehmen.
Super gerne. Lass uns 5 Termine schon direkt machen. Aber wir erstmal Feedback abwarten, ne? Die Leute sagen, hey, war cool.
Genau.
Ups. Und dann geht die Post ab.
Gut,
Roh
Rojan.
und ehrlich,
Roh
ne?
und ehrlich.
Immer
Rojan bei
wieder
Roh und ehrlich.
roh und ehrlich. Ich finde
Genau.
das übrigens, ich finde es so geil und so wichtig, dass du diesen Podcast gestartet hast, dass du den Podcast machst, weil diese Ehrlichkeit, das ist ja auch eine Sache, die hat ja auch mit Wut zu tun. Und oder wie Ehrlichkeit verwechselt wird oft mit Unhöflichkeit. Ne, wenn ich Workshops gebe, ich mache das ja auch so mit Führungskräften in Betrieben und dann rede ich über Kommunikation, aber nicht gewaltfreie Kommunikation und Ich-Botschaften, Das kannst du vergessen. Also das mache ich auch, weil dann haben die das Gefühl, oh, jetzt haben wir was gelernt. Aber worum geht es denn im Kern? Begegne dem Menschen echt und sei ehrlich.
Ja.
Und das heißt nicht, dass du unhöflich bist. Das ist das, wie wir das bewerten, weil wir es anders nicht gelernt haben. Aber dann sei du derjenige, der sich traut, das zu machen. Dann wirst du auf Gegenwind stoßen. Aber dann kannst du ja, du kannst es ja dann erklären. Du kannst ja dranbleiben. Das ist wichtig. Dranbleiben und nicht direkt aufgeben, nur weil du dann Gegenwind bekommst. Sondern dranbleiben. Das ist ein Prozess. Das
Ja.
ist nicht leicht, aber es ist notwendig und es funktioniert.
Yes.
Radikal ehrlich auch mal zu sein. Und das fängt bei dir selber an. Du musst erstmal mit dir selber radikal ehrlich sein.
Ja. Schön. Oh.
Das schuldest du dir selbst.
Rojan, ich habe eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast am Ende des Podcasts stelle. Und zwar, wobei vergisst du die Zeit und wobei kommst du dann in so eine, ja, kindliche Freude?
Ah.
Bitte jugendfrei.
Ja, jugendfrei. Also das Erste, was mir tatsächlich gerade kam, ist wirklich, wenn ich mit meinem kleinen Sohn Zeit verbringe und diese Freude, diesen puren inneren Frieden empfinde und so ein inneres Kind so voll aktiviert wird. Oder auch bei meinem Neffen und bei meiner Nichte, wenn ich einfach Quatsch mache. Und wobei ich sonst auch noch die Zeit vergesse, ist, wenn ich kreativ bin und Dinge gestalte, sei es Videos oder irgendwelche Texte schreibe, die meine Gedanken übersetzen, ja, in irgendein Medium, was anderen Leuten auch wieder hilft, sei es bei Instagram oder sei es irgendwelche Ideen für ein Seminar oder für eine Masterclass für Online-Formate. Und tatsächlich auch, wenn ich dann im Tun selber bin. Also wenn ich bei einem Seminar bin,
Ja.
2,5 Tage, danach denke ich so, ey, was ist jetzt passiert? Es ist
Wenn du es gibst oder
pure.
wenn du Teilnehmer bist.
Wenn ich es gebe, auf jeden Fall, wenn bei Teilnehmen kommt drauf an.
Ja.
Aber wenn ich selber gebe, dann auf jeden Fall. Dann vergesse ich komplett die Zeit und bin voll in meinem Element und dann bin ich auch am meisten ich selbst. Und deswegen funktioniert das ja auch so gut. Das ist eigentlich eine einfache Formel. Je mehr du echt bist, desto mehr findest du das, was du eigentlich vielleicht wirklich brauchst für dich. Sei es von den Partnern, die du hast, die Freunde, die du hast, die Arbeit, die du machst. Das ist ein guter Filter zu gucken, hey, wenn jetzt
Ja.
die ganzen Leute sagen, so, das passt hier nicht, dann bist du vielleicht selber an der falschen Stelle und sollst vielleicht was anderes machen. Genauso wie Menschen, die dich umgeben. Wenn du den Menschen zu viel bist, guck nicht erst, was ist bei dir zu viel, sondern war ich echt? Habe ich das Gefühl, ich war echt und bin fein damit? Dann behalte dir das bei, weil das sagt sehr viel aus.
Yes. Ojan, wenn jetzt Menschen uns zugehört haben, dich gehört haben und die mit dir arbeiten wollen oder auf dich aufmerksam werden wollen, wo können die dich finden?
Auf Instagram. Rojan Balzer und sonst aktuell nirgendwo. Also ich habe ne, LinkedIn und so, aber
Was ist
das
dein
ist nicht der
nächstes
Regelwert.
Event im April?
Mein nächstes Event im April ist am 25. und 26. April, Samstag, Sonntag. Das ist der Wutausbruch. Das ist ein 2,5-tägiges Seminar, wo du korrigierende Erfahrungen machen kannst, wo du ja auch ein bisschen Wissen bekommst, ein paar Aha-Momente für dich sammelst und 2,5 Tage nur für dich, wo du dich erleben kannst und dich entfalten kannst, ausprobieren kannst,
Yes, entdecken.
entdecken kannst und sehen kannst, was möglich ist, auf deine Art und Weise authentisch auch zu sein in deiner Wut, um Grenzen zu setzen, um im Alltag mehr von den Dingen zu haben, die du für dich haben willst, ohne dass du das Gefühl hast, dass du egoistisch bist.
Yes.
Weil davon haben andere auch mehr. Ne? Wenn du dir selber hilfst, haben andere mehr von dir, als wenn du dir selber nicht hilfst und immer nur dabei bist, anderen zu helfen.
Schön, vielen Dank. Wir packen die Links auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes zu dir.
Gerne, gerne.
Gibt es noch einen abschließenden Satz, den du gerne sagen magst?
Weißt du, ich habe nicht so diesen einen Satz. Ich habe viele Podcasts schon gehört und denke mir immer so, boah, cool, dieser letzte Abschlusssatz. Ich denke mir einfach nur, geh mehr Risiken ein und lebe das Leben, ja, geh mehr Risiken ein und lebe das Leben, was dir zusteht.
Yes. Geil. Vielen Dank für deine Zeit, Rojan. Es war mir eine Freude und ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal. Richtig geil, dass du hier warst. Vielen Dank. Und an euch da draußen, lasst uns gerne Feedback da. Was hat euch gefallen? Wovon wollt ihr mehr sehen? Und abonniert den Podcast und geht auf jeden Fall auf Rojans Seite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.